Ich begrüße im Radio Klassik Stephansdomstudio Pater Gerhard Lagleder. Er ist Benediktinermönch in Südafrika in der Diözese Eschobe und er ist Malteser. Wir werden über seine Berufung, aber auch über seine Berufung in Südafrika sprechen. Pater Gerhard, Sie sind traditionell um den Welt-AIDS-Tag unterwegs in Europa, weil das ein wesentliches Anliegen ist, wo Sie sich seit Jahrzehnten engagieren.
Wir konnten nicht länger zuschauen, wie in Südafrika die Leute wie die Fliegen gestorben sind an AIDS. Und darum haben wir bereits im Jahr 2003 mit der AIDS-Behandlung begonnen. Das war damals ohne die Unterstützung der südafrikanischen Regierung, ich sage es mal sehr höflich. Wir haben einfach gesagt, wir können nicht länger zuschauen und darum haben wir mit der AIDS-Behandlung begonnen. Das Programm, das ich verantworte, war das vierte in ganz Südafrika, das überhaupt AIDS-Behandlung eingeführt hat. Die katholische Bischofskonferenz Südafrikas hat an 24 Orten über ganz Südafrika verteilt AIDS-Behandlungszentren eingerichtet. Damals waren wir unterstützt von der amerikanischen Staatsregierung über den PEPFAR. PEPFAR ist President's Emergency Plan for AIDS Relief in Africa. Das waren diese sogenannten Bush-Millionen, die gegeben wurden, um in Afrika die AIDS-Behandlung einzuführen. Und in diesem Rahmen haben wir mit der AIDS-Behandlung begonnen. Und wir haben die durchgezogen und bis heute, die meisten dieser AIDS-Kliniken wurden an die Regierung übergeben. Unsere arbeitet immer noch weiter und wir haben hunderte von AIDS-Patienten in lebenslanger AIDS-Behandlung und können somit, wir haben eigentlich den Sieg im Kampf gegen AIDS erreicht und zwar einfach dadurch, wenn Sie 8 Wochen in Behandlung sind, dann geht es Ihnen wesentlich besser. Und nach einem halben Jahr, wenn Sie es regelmäßig einnehmen, die Medizin, dann ist der Patient nicht mehr ansteckend. Im voll ausgebrochenen AIDS hat man über 1 Million von Viruskopien pro Kubikmillimeter im Blut. Und jetzt fahren wir durch die Behandlung runter auf unter 50. Nennt man in der deutschen Fachsprache unter der Nachweisgrenze. Und damit ist der Patient nicht mehr ansteckend. Naive Leute meinen immer, du musst nur Schiffsladungen von Kondomen nach Afrika schicken und damit ist das AIDS-Problem gelöst. Aber der Afrikaner nimmt ja kein Kondom. Der will ja Kinder haben, die sind sehr kinderfreundlich. Und darum ist das Wichtigere eigentlich die Behandlung, weil dann auch, wenn er sich sexuell völlig daneben benimmt, wenn er behandelt ist, kann er niemanden mehr anstecken. Und darum ist diese Behandlung so wichtig und das tun wir mit großem Nachdruck.
AIDS ist in den 1980er Jahren aufgekommen, also man kann sagen, über 4 Jahrzehnte hat man zu leben mit dieser Erkrankung. Viele sind gestorben, aber eben durch die Entwicklung der Medizin konnte man erreichen, dass man trotz Erkrankung auch weiterleben kann, was natürlich wirklich ein großer Erfolg ist. Aber damals war das natürlich ein großer Schock. Sie waren damals, wenn ich mir das jetzt so ansehe, eigentlich noch kurz vor Ihrer Zeit, als Sie nach Südafrika gingen, wie AIDS aufgekommen ist.
Das ist richtig, ja. Als ich zum ersten Mal von AIDS gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist wieder irgend so eine Finte, das ist irgend so ein Panikmacher, der da diese Dinge verbreitet, bis ich eben dann selber davon überrascht wurde, als ich nach Südafrika kam. Und uns hat eigentlich so in den 90er Jahren die AIDS-Welle völlig überrollt. Sie kam ja von Amerika rüber und hat sich auf der ganzen Welt verbreitet. Aber so richtig schlimm wurde es in Südafrika in den 90er Jahren. Dann haben wir eben gesagt, wir können, ja, erst haben wir natürlich ein Hospiz eingerichtet, weil die Leute alle gestorben sind. In unserem, wir haben das größte Hospiz Südafrikas mit 40 Betten in der Inpatient Unit, also im stationären Hospiz. Und dort sind wir pro Tag bis zu 5 Patienten gestorben. Und wir konnten, wie gesagt, nicht mehr länger zuschauen, wie die so alle dahin sterben und haben eben dann, sobald die Möglichkeit bestand, die Behandlung durchzuführen, haben wir dann begonnen.
Pater Gerhard Lagleder, man hört es Ihnen an, Sie stammen aus Bayern, haben das auch nie abgelegt, wenngleich Sie wahrscheinlich in Südafrika Englisch sprechen.
Oder Zulu.
Oder natürlich die Sprache Zulu. Wie ist es denn gekommen, dass Sie Ordensbruder wurden?
Oh, das ist eine lange Lebensgeschichte, um es ganz kurz zu machen. Ich war im Priesterseminar in Regensburg und habe mich vorbereitet aufs Priestertum. Und wir haben Bibelgespräche gehalten. Zwar nicht nur die offiziellen Bibelgespräche im Priesterseminar, sondern ich war auch ein Teil eines engen Freundeskreises, von Leuten, die ihr eigenes Bibelgespräch gehalten haben. Und wir haben da die Nachfolgeperikopen, also die Geschichten, wo Christus Leute zu sich ruft, betrachtet. Und dann haben wir gedacht, wenn es da heißt, und wenn du mir ganz nachfolgen willst, dann gib deinen Besitz an die Armen und dann komm und folge mir nach. Ja, dann musst du eigentlich Ordensmann werden. Dann habe ich mich lang dagegen gesträubt, weil ich mir gedacht habe, ich bin ein selbstständiger Mensch, ich und Ordensgehorsam, das passt nicht zusammen. Aber dann hat es mich einfach nicht losgelassen, der Gedanke, ins Kloster zu gehen. Und in einem dieser Bibelgespräche habe ich mich unterhalten mit auch meinen Freunden. Und dann habe ich zu denen gesagt, was glaubt denn ihr, dass der liebe Gott von mir will, dass ich Zusammenpriester bleibe oder dass ich Ordensmann werde? Und eine aus dieser Gruppe, die später Äbtissin wurde, hat sie mir gesagt, und das hat mich tief ins Herz getroffen, sie hat gesagt, dich will er. Und in dem Moment ist die Entscheidung gefallen bei mir, dass ich Ordensmann werde. Dann bin ich zum Bischof gegangen und habe gesagt, lieber Herr Bischof, ich fühle mich zum Ordensleben berufen. Hätten Sie was dagegen, wenn ich ins Kloster gehe? Aber der Erzabt von St. Ottilien, wo ich dann eingetreten bin, hat gesagt, du stehst ein Jahr vor der Priesterweihe und wenn du dich zum Priestertum berufen fühlst, mach erst fertig und komm dann zu uns nach deiner Priesterweihe, denn dann können wir dich als Priester schon einsetzen. Und dann bin ich eben zum Bischof von Regensburg, damals war es noch Bischof Rudolf Graber, und habe ihm das erzählt und er hat dann in seiner altväterlichen Art zu mir gesagt, ja, auf der einen Seite tut es mir leid, wenn ich einen Priester verliere für die Diözese, aber ich danke Ihnen, dass ich ein Opfer bringen darf für die Mission. Gehen Sie in Frieden, und habe mir den Segen gegeben. Und so hatte ich dann die Erlaubnis des Bischofs. Ich war also Kandidat der Missionsbenediktiner und gleichzeitig Priesteramtskandidat der Diözese Regensburg, wurde am 26. Juni 1982 zum Priester geweiht. Und am Tag der Priesterweihe wurde ich beurlaubt zum Ordenseintritt. Und dann habe ich natürlich meine Kandidatur gemacht, 14 Tage. Dann habe ich mein Noviziat für ein Jahr gemacht. Und dann habe ich meine zeitliche Profess abgelegt, 83 und 86 die feierliche Profess. Und im Januar 87 war die Aussendung nach Südafrika durch den Erzabt Notker Wolf damals noch, der dann später der Abt Primas des Benediktinerordens wurde.
Das heißt, Pater Gerhard Lagleder, es war klar, dass Sie in die Mission dann gehen.
Es war ein Wunsch und dieser Wunsch wurde mir erfüllt. Es war nicht klar, ich meine, viele wollen gerne in die Mission, werden aber zu Hause gebraucht. Und es ist ein Privileg, wenn dann einer auserwählt wird, der dann in die Mission gehen darf. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, weil es die Erfüllung eines Lebenstraumes war. Das wollte ich gerne tun und dieser Wunsch ist mir eben erfüllt worden.
Sie haben sich ja mit dem Johanniterorden in der Diplomarbeit beschäftigt. Da gibt es ja sozusagen in der Historie Johanniter und Malteser und Sie sind ja auch Malteser und Sie haben nämlich dann auch einen Malteserorden gegründet.
Richtig. Zur Namengebung muss man sagen, dass in Europa, wenn man heute vom Johanniterorden spricht, man eigentlich den evangelischen Zweig meint. Aber historisch gesehen wird vom Malteserorden als Johanniterorden gesprochen, weil er bei seiner Gründung eigentlich eine Bruderschaft des heiligen Johannes zu Jerusalem war. 14 Jahre nach der Gründung, 1099, also am 11. Juli 1114 hat Papst Paskalis II. Diese Hospitalbruderschaft in einen religiösen Orden umgewandelt und das war die Geburt des Ordens des heiligen Johannes von Jerusalem, kurz Johanniterorden. Und der ist dann später aus dem Heiligen Land vertrieben worden, ist über Zypern und Rhodos nach Malta gekommen und hat dann eben den Namen Malteserorden angenommen, der heute für den katholischen Stamm des Ordens verwendet wird. Und den habe ich in Südafrika gegründet, und zwar seine Hilfsorganisation. Es gibt nur 6 Mitglieder des Ordens in Südafrika, aber es gibt über 2800 Mitglieder der Hilfsorganisation des Malteserordens. Und die nennen wir die Brotherhood of Blessed Gerard, zu Deutsch die Bruderschaft des seligen Gerhard, weil eben der Orden durch den seligen Gerhard gegründet worden ist. Das war der Gästebruder des Benediktinerklosters Santa Maria Latina in Jerusalem im Mittelalter. Und der hat sich um die Gäste gekümmert, aber die Gäste sind halbtot angekommen nach dieser langen Reise ins Heilige Land. So war das Gästehaus der Abtei Santa Maria Latina in den ältesten Handschriften bereits bezeichnet als Hospitale in Jerusalem, also das Krankenhaus oder das Spital von Jerusalem. Und da war er eben der Leiter. Und der hat sich eine Hospitalbruderschaft gegründet, weil er natürlich Leute brauchte, die ihm halfen in der Krankenpflege. Und so haben wir also unsere Hilfsorganisation, die Brotherhood of Blessed Gerard, genannt.
Bei Ihnen kann man wirklich sagen, Nomen est Omen, denn Sie heißen selber Gerard.
Ja, ich habe natürlich, als ich ins Kloster ging, einen Ordensnamen bekommen. Und bei uns ist es so, man macht dem Erzabt drei Vorschläge. Und der erste Vorschlag war bei mir der Gründer des Malteserordens, nämlich der selige Gerhard. Also meine Hilfsorganisation ist nicht nach mir benannt, sondern nach dem seligen Gerhard, einem heiligmäßigen Mann, dem Gründer des Malteserordens. Aber ich bin sehr stolz darauf, dass ich denselben Namen tragen darf.
Wie hat man denn zu Hause Ihren Gang in den Orden, Ihre priesterliche Berufung und dann noch dazu den Gang weit weg aufgenommen?
Wenn Sie mit zu Hause meine Familie meinen, dann haben die das natürlich gerne mitgetragen und waren sehr stolz und haben mich sehr unterstützt bei diesem Gedanken. Manche meiner Freunde konnten es durchaus verstehen, dass ich Priester werde, aber ins Kloster, das kann ja überhaupt nicht sein. Aber es war mein Entschluss und ich habe es durchgezogen und ich habe es eigentlich nie bereut.
Kommen wir zu Ihrer Aufgabe, diese Brotherhood of Blessed Gerard in Südafrika hat ihren Sitz in Mandeni.
Ja.
Wo ist das genau?
Das ist 100 Kilometer nördlich von Durban. Durban ist eine 4-Millionen-Stadt am Indischen Ozean. Durban ist der größte Hafen Südafrikas, der drittgrößte Hafen Afrikas. Und 100 Kilometer nördlich davon ist eben dieser Ort Mandeni. Ich habe die ersten 3 Jahre in einer Buschpfarrei gelebt, wo der Pfarrer und ich, ein Österreicher übrigens, wo der Pfarrer und ich die einzigen Bleichgesichter im ganzen Landkreis waren. Und dort habe ich die Zulu-Sprache gelernt, dort wurde ich eingeführt in die Denkweise, Redeweise, in das Gottes- und Weltverständnis der Zulu und ihre Gebräuche. Und das war ganz wichtig, weil man sonst so ein Trampeltier ist, der alles kaputt macht als Missionar, wenn er nicht weiß, wie die Leute ticken. Und nach dieser Zeit wurde ich dann als Pfarrer in diese Pfarrei Mandeni versetzt. Dort lebt eine 250.000 Menschen im Großraum von Mandeni, im Ort Mandeni selber 180.000. Und dort wurde ich als Pfarrer hingeschickt. Und dort gibt es riesen Elendsviertel. Da gibt es ein großes Industriegebiet und außen um dieses Industriegebiet herum gibt es riesen Elendsviertel. Und ich habe eben da Menschen erlebt, die durch Vernachlässigung gestorben sind. Und da kann ich als Mensch, als Mönch, als Missionar, als Malteser nicht zuschauen, sondern da muss ich was tun. Und darum habe ich gesagt, wir müssen also jetzt schauen, wie wir die karitative Tätigkeit der Kirche ordentlich organisieren. Meine Amtsvorgänger waren 2 Franziskaner, die waren furchtbar fromme Leute und wunderbar, aber ihre karitative Tätigkeit bestand im Verteilen von Geldscheinen an Bettler und das kann man besser machen. Und darum habe ich eben gesagt, wir müssen da was tun.
Pater Gerd, was kann man sich denn vorstellen? Sie haben uns nämlich mitgenommen, so ein Schild von den Zulus, das sind die Indigenen. Wie leben die und was hat das für eine Bedeutung?
Es ist natürlich so, dass die Zulus sind ein altes Kriegervolk. Und als solche haben sie als einen Schild, als ihr Wappen. Dieses Schild haben wir in unserer Organisation übernommen. Wir haben also nicht das Malteser-Wappen, so wie Sie es von Österreich kennen oder von Europa her kennen, genommen, sondern wir haben dieses abendländischen Wappenschild auf einen Zulu-Schild draufgesetzt. Der Zulu-Schild hat als Attribute eigentlich eine Knopfkeule und einen Speer. Und die Knopfkeule haben wir ersetzt mit einem Bischofsstab, um die Hirtensorge der Kirche zu versinnbildlichen. Und den Speer haben wir ersetzt mit dem Kreuz als Zeichen unseres Kampfes gegen Armut und Not. Und so haben wir also den Zulu-Schild in unser Emblem aufgenommen. Und es wird von den Leuten auch sehr positiv angenommen.
Aber Sie haben auch einen lateinischen Spruch sich bewahrt.
Das ist das Motto aller Malteser weltweit, Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum. Tuitio Fidei könnte man als Ausübung oder Verteidigung des Glaubens übersetzen und Obsequium Pauperum, intensive Hilfe für die Armen, wobei Armen jetzt nicht meint die Leute, die kein Geld im Geldbeutel haben, sondern die Menschen, um die sich keiner kümmert, um die sich keiner annimmt, um die Notleidenden, um die Hilfsbedürftigen.
Pater Gerhard Lagleder, Missionsbenediktiner und Malteser, kommen wir eben auf diese Tätigkeit in Südafrika, diese Hilfstätigkeit zu sprechen. Die gilt armen und hilfsbedürftigen Menschen und schließt besonders die Sorge um HIV-positive und AIDS-kranke Menschen ein, denn sie wirken in der AIDS-Hochburg der Welt, der Nordküste des Zululandes in Südafrika. Ein bemerkenswertes Programm, das sie da entwickelt haben mit ihren Mitarbeitern, lautet HART, mit Doppel-A geschrieben.
Ja, HART hat nichts mit Herz zu tun, sondern es ist Doppel-A, wie Sie richtig sagen. Das ist eine Abkürzung für hochaktive antiretrovirale Therapie. Das HIV-Virus ist biologisch gesehen ein Retrovirus. Therapie heißt Behandlung. Und weil diese Behandlung hochaktiv ist, heißt eben die AIDS-Behandlung international hochaktive antiretrovirale Therapie, abgekürzt in HAART, HART.
Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Menschen zu begleiten, aber auch zu Hause zu pflegen, und sie haben auch Hospiz- und palliative Einrichtungen.
Wir haben ein stationäres Hospiz, wo wir eben die Schwerkranken und Sterbenden betreuen, wo wir ihnen die Schmerzen nehmen, wo wir ihnen die Angst nehmen, wo wir für sie da sind. Und ich nenne das gern so einen Kulturschock der Liebe, den die Leute erleben, wenn sie in unser Hospiz kommen, nicht nur, weil sie einen Kulturschock haben, weil es fließend warmes Wasser und kaltes Wasser gibt, weil sie ordentliche Nahrung bekommen, in einem sauberen Bett liegen, sondern auch einen Kulturschock der Liebe, weil man auf einmal zu ihnen lieb ist, weil man nett ist zu ihnen. Darf ich Ihnen das Bett noch aufschütteln? Wollen Sie noch eine zweite Scheibe Toast? Was kann ich Ihnen sonst noch Gutes tun? Und die Leute erleben eigentlich immer Ablehnung zu Hause, weil die Leute, die Zulu, meinen, dass Krankheit hervorgerufen ist durch böse Geister. Und jetzt haben die Leute Angst, sich um den Kranken zu kümmern, weil sie dann Angst haben, dass die bösen Geister sie bestrafen, dass man ihnen ihr böses Handwerk pfuscht. Und drum werden also sehr viele Kranke eigentlich zu Hause nicht gepflegt und verwahrlosen völlig. Was wir da oft Patienten reinbekommen, das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie die runtergekommen sind. Völlig ausgezehrt, ausgemergelt, liegen auf einer Grasmatte am Rand der Hütte und keiner kümmert sich um sie. Und darum ist dieses Hospiz so wichtig, dass man eben den Leuten in den letzten Wochen und Monaten ihres Lebens ein lebenswürdiges Leben schenkt. Und wie Sie richtig gesagt haben, wir haben natürlich auch dieses ambulante Hospiz, wie man es in Deutschland oder wie man es in Österreich nennt, wo wir eben nach Hause gehen zu den Schwerkranken und Sterbenden, die Familie anleiten in der Pflege, so gut es geht, und ihnen mit Pflegehilfsmitteln helfen und so eben also häusliche Krankenpflege betreiben. Und da haben wir unheimlich viele Patienten, um die wir uns da kümmern dürfen. Und da sind wir sehr froh, dass wir das tun können.
Damit Sie das tun können, ist natürlich auch wichtig, Sie zu unterstützen. Das erwähnt vor allem die Homepage bbg.org.za. Da findet man nämlich alle Informationen, auch wie man Sie unterstützen kann. Denn vermutlich gibt es kaum staatliche Hilfen.
Weniger als 10% unseres Bedarfs an Spenden bekommen wir von der Regierung. Wir bekommen einen kleinen Zuschuss vom Gesundheitsministerium Südafrikas für unser Hospiz, einen etwas größeren Zuschuss für unser Kinderheim vom Sozialministerium, und wir haben für unseren Kindergarten jetzt einen Zuschuss beantragt vom Erziehungsministerium. Ob wir den kriegen, wissen wir noch nicht. Aber summa summarum gesehen sind es weniger als 10% dessen, was wir brauchen, was wir von der südafrikanischen Regierung bekommen. Wir sind um das schon dankbar und froh, aber die anderen über 90% müssen wir in erster Linie in Europa requirieren, weil Südafrika selber ist zwar ein reiches Land, der Reichtum ist sehr ungleich verteilt. Die oberen 10.000, denen gehört alles, es gibt kaum einen Mittelstand und es gibt eine Unmenge von armen Habenichtsen. In Europa wird die Gesellschaft getragen durch den Mittelstand, der fehlt aber in Südafrika großteils. Und insofern ist das Fundraising, wie man so schön sagt, also die Spendenwerbung, in Südafrika enorm schwierig. Speziell in unserem Gebiet, das völlig unterprivilegiert ist. Da gibt es keine Reichen, die einem Geld geben könnten. Und so müssen wir eben unsere Hände ausstrecken in den Rest der Welt. Und ich bin eben der Einzige von uns, der Deutsch spricht. Das ist ja eine rein indigene Organisation, wenn Sie es so nennen wollen. Eine Organisation, wo die Zulu den Zulu im Zululand helfen, die Afrikaner den Afrikanern in Afrika helfen. Nur das ist nachhaltig. Natürlich hätte ich in Deutschland oder in Österreich bei meinen Freunden anrufen können. Ich brauche 3 Ärzte, 20 Pfleger und 100 Helfer, die so mit europäischer Gründlichkeit mal so richtig aufräumen in Afrika. Völliger Blödsinn. Wenn du nachhaltige missionarische Entwicklungshilfe leisten willst, musst du die Einheimischen begeistern, befähigen und begleiten, sich selber zu helfen. Und darum habe ich eben diese südafrikanische Hilfsorganisation gegründet, wo von Anfang an nicht nur die Mitglieder, sondern auch die Führung Einheimische waren. Und nur das ist nachhaltig. Und da bin ich sehr froh und dankbar, dass der Laden sehr gut läuft, dass ich unheimlich gute Fachleute gewinnen konnte, die das tun, aber auch sehr willige Helferinnen und Helfer. Und wir haben auch 120 Angestellte, 90 Vollzeitkräfte, 30 Teilzeitkräfte, die Arbeit unheimlich gut machen. Und da bin ich sehr dankbar dafür.
Das ist ja auch ein Grund, warum Sie sich immer wieder eben in die deutschsprachigen Länder Europas begeben, nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz, um eben Spenden für diese Hilfe zu lukrieren. Und die machen gut 80% ihres Budgets aus.
Ja.
Ist das in Zeiten wie diesen schwieriger geworden?
Ja, unheimlich schwer geworden. Die Spendenbereitschaft des Europäers könnte man mit einer Torte vergleichen. Und jeder, der Geld braucht, versucht sich ein möglichst großes Stück von dieser Torte runterzuschneiden. Und es gibt natürlich sehr viele professionelle Spendenwerber, ich glaube, jeder Bundesbürger bekommt so 2-3 Bettelbriefe pro Tag ins Haus geliefert, wo dann ein kleines Geschenk beiliegt und man sich dann verpflichtet fühlt, dort etwas zu spenden. Bei solchen Dingen gehen aber große Teile an die Firma weg, die Spendenwerbung betreibt. Und bei uns ist es so, dass die Spenden 1:1 nach Südafrika gehen, Gottlob, weil die Verwaltung hier in Europa ehrenamtlich und kostenlos für uns durchgeführt wird und da sind wir sehr dankbar.
Pater Gerhard Lagleder, wir haben über das AIDS-Behandlungsprogramm und die verschiedenen Einrichtungen, was medizinische Natur anlangt, gesprochen. Das gibt es aber noch wesentlich mehr, nämlich den Bereich der Nothilfe und der Sozialpflege, wo die Bruderschaft des Seligen Gerhard tätig ist.
Ja.
Das betrifft Nothilfeunterstützung für arme, kranke Menschen. Aber natürlich auch eben ist der Hunger nach wie vor ein Thema für Kleinkinder.
Der Hunger ist nach wie vor ein Thema, das ist richtig. Das große Problem ist, dass eine HIV-positive Mutter mit einer 10%igen Wahrscheinlichkeit beim Stillen ihr eigenes Kind infizieren kann mit dem Virus, wenn die Mutter nicht behandelt ist. Jetzt sagt man also den Leuten, wenn sie nicht behandelt sind, sie sollen die Kinder nicht stillen, sondern mit Infant Formula, sagt man auf Englisch, also mit dieser Säuglingsernährung großziehen. Aber das können sich die Leute nicht leisten, weil das Zeug sehr teuer ist. Und dann wird es zu sehr mit Wasser verdünnt oder gleich ersetzt mit einem verdünnten Maisbrei. Und das sind natürlich alles Kohlenhydrate und kein Protein. Und dann haben die Kinder oft Mangelkrankheiten. Und darum haben wir eine Klinik für unterernährte Kleinkinder und Säuglinge eingerichtet, wo wir eben diese Kinder vom Hungertod bewahren. Es gibt eine ganz schlimme Mangelkrankheit, die nennt man Kwashiorkor. Und Kwashiorkor ist vor allem deshalb schlimm, weil die Symptome Ödeme im ganzen Körper sind. Auf Deutsch gesagt, das Kind schaut fett aus. Und für einen Zulu ist das Fettleibigkeit ein Schönheitsideal. Also sagen die alle, Mensch, das ist ein tolles, wunderbares Kind. In Wirklichkeit ist das Kind schwer krank durch diese Mangelerkrankung, wenn es zu wenig Protein bekommt und zu viel Eiweiß bekommt. Und so, das sind der Hauptteil unserer Kinder, die wir in dieser Klinik behandeln. Und die müssen halt mit einer ordentlichen Diät wir haben da einen speziellen Brei, der für unterernährte Kinder entwickelt wurde und wo eben sehr viel Protein drin ist und alle Vitamine drin sind und alle Nährstoffe in ausgeglichener Art und Weise. Und die geben wir eben dort aus, damit die Kinder nicht verhungern müssen.
Pater Gerhard Lagleder, Sie geben da auch immer einen sehr wunderbaren, muss man sagen, Rundbrief heraus, wo man eben anhand persönlicher Beispiele sieht, wie Hilfe gelingt. Da ist zum Beispiel auch eines drinnen, Südafrika ist ein Land, wo der Rugby-Sport in etwa den Stellenwert hat wie bei uns Skifahren oder Fußball. Und da gibt es eine ganz nette Story.
Die Mary Zulu hat mir erlaubt, ihren Namen zu verwenden und ihre Geschichte zu erzählen. Am Nikolaustag 2002 kam sie zu uns als neugeborenes Kind. Sie wurde von ihrer Mutter in der prallen Sonne ausgesetzt, hatte von daher einen Sonnenbrand und das ist bei einem Neugeborenen durchaus ein lebensbedrohlicher Zustand. Wir konnten ihr das Leben retten. Wir haben die Mutter gesucht, haben die Mutter nie gefunden, bis heute nicht. Ich habe sie dann in der darauffolgenden Osternacht getauft und dann ist sie bei uns im Kinderheim aufgewachsen und wie alle Kinder schickt man die zur Schule. Und sie hat ein 1,0 Matura geschrieben, hat von daher ein hochbegabtes Stipendium bekommen an der Universität von KwaZulu-Natal in Durban, studiert dort jetzt Sportwissenschaften, hat dieses Jahr ihren Bachelor gemacht und studiert jetzt weiter auf den Master. Aber sie ist nicht nur ein kluges Köpfchen, sondern sie ist auch ein unheimliches Sporttalent. Sie hat so weit gebracht, dass sie erst einmal in einer Mannschaft in Durban gespielt hat und dort ist man auf ihr Talent aufmerksam geworden, hat sie in die Nationalmannschaft aufgenommen und sie hat jetzt vor wenigen Monaten war ja die Rugby-Weltmeisterschaft und da hat sie im Nationalteam, in der Nationalmannschaft Südafrikas mitgespielt. Bis zum Viertelfinale haben wir es geschafft und dann sind wir leider geschlagen worden von Frankreich. Und das war das Ende des Traumes der Weltmeisterschaft. Aber dass eines unserer Kinder, die bei uns im Kinderheim aufgewachsen ist, nicht nur ein 1,0 Matura hat, sondern ein Sportass ist, da sind wir natürlich unheimlich froh und dankbar. Und sie macht auch kein Hehl draus und erzählt es überall in der Presse und im Fernsehen und sogar in Presseartikeln. In London war ein Artikel drin, den sie gemacht hat, wo sie gesagt hat, Mensch, die Leute, die waren so lieb und gut zu mir und die haben mich gefördert, dass ich meine Talente entfalten konnte im akademischen Bereich und im sportlichen Bereich. Und die ist da sehr appreciative, sagt man auf Englisch, die schätzt und anerkennt es sehr, wie wir uns um sie gekümmert haben. Und auf die sind wir natürlich wahnsinnig stolz.
Ja, die Mary, eines der vielen Beispiele über gelingende Hilfe und die wichtige Hilfe der Brotherhood of Blessed Tiara in Südafrika. Ich sage danke, Pater Gerhard Lagleder, fürs Kommen ins Studio und wir verweisen noch einmal vor allem auf die Homepage bbg.org.za, denn da gibt es alle Informationen eben zu Ihrer Hilfe und wie man Sie unterstützen kann.
Danke für die Einladung und liebe Grüße an alle Hörer.